Und so stelle ich mir das vor mit dem Seelenleben, dass das ein unendlicher Strom ist von Bildern, von Filmen, die sich zusammensetzen und die irgendwie auch aufeinander aufbauen. Wir bekommen in diesen Sessions immer genau das, was wir brauchen, was der Schlüssel ist für etwas in unserem Leben. Nicht um etwas zu lösen, nicht um etwas zu heilen, nicht um Therapie zu machen, um besser zu werden, sondern eine Perspektive zu bekommen. Also setzt sich Stück für Stück zusammen. Und dann ist er ins Wasser und ist dort ertrunken. Was hatte das mit dem zu tun, woran wir gearbeitet hatten? Naja, dass er immer wieder in Erstickungszustände gekommen ist, wie ihm die Luft weggeblieben ist. Das ist so faszinierend.
Willkommen bei Berggesundheit, dem Podcast, der dir hilft, die perfekte Balance zu finden. Mit den richtigen Tools für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. In dieser Reise geht es um mehr als nur Biohacking. Es geht um Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und das Mysterium des Lebens. Entdecke, wie du Gesundheit und Langlebigkeit mit innerem Wachstum vereinen kannst. Der Weg zu einem erfüllten und gesunden Leben beginnt jetzt. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo, herzlich willkommen zum zweiten Mal bei mir auf dem Podcast. Ich glaube, es ist ja so ein gutes Jahr her, dass der Benjamin Kurz schon mal zu Gast war. Wir haben damals gesprochen über ja Sinnfindung, ne? Also warum sind wir überhaupt hier? Sinn des Lebens, so ein bisschen diesem doch sehr wichtigen Grund, den es wahrscheinlich gibt, nachzugehen. Und dabei sind wir am Rande, sind wir auch zu sprechen gekommen über Reinkarnation, über Regression-Sessions, nennst du es ja, ne? Nicht Therapie, können wir vielleicht gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wo da der Unterschied ist oder warum der Name vielleicht nicht so cool ist. Aber ich muss sagen, das Thema Reinkarnation ist eins, was mich seit ja Kindertagen schon bewegt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die Sendung, weil du auch viel zu dem Thema zu erzählen hast. Bei mir war das so, wenn ich das kurz erzählen darf, meine Eltern sind relativ materialistisch, so atheistisch eingestellt. Und wie es bei vielen Kindern so ist, fragen die dann irgendwie mit, weiß ich nicht, 4, 5 Mal, ne, was ist denn, wenn wir sterben, was passiert denn dann? Und ja, meine Eltern haben dann so wahrheitsgemäß geantwortet, keine Ahnung, wir glauben nicht, dass es weitergeht, da ist dann wahrscheinlich einfach nichts. Und ich weiß doch, als Kind fand ich das A furchtbar, aber es hat sich auch irgendwie falsch angefühlt, so. Ich dachte mir direkt so, nee, das kann nicht sein. Nichts gibt's nicht, so irgendwie. Und ein paar Jahre später, also auch schon noch im frühen Jugendalter, bin ich auf eine Dokumentation gestoßen von Clemens Kubi, die nennt sich Living Buddha. Und das hatte ich dir im Vorgespräch kurz erzählt, ne? Der Karmapa, der immer einen Brief hinterlässt, an welcher Stelle denn seine Wiedergeburt zu finden ist. Und dann müssen die auch Gegenstände aus ihrem Vorleben wiedererkennen. Und dann gibt's da so eine Prozedur, die durchgeführt wird, um sicherzugehen, dass es auch wirklich die Wiedergeburt eben ist. Genau, dann werden die eben wieder intronisiert und können ihre alten Besitztümer in Anspruch nehmen und eben ihr Wirken weiterführen. Und das hat mich total fasziniert. Also ich habe das 20 Mal gesehen. Man hat auch ein Buch über Tulkus, ne? Das sind diese Tibeter, die eben eine gewisse Kontrolle darüber haben, wo sie im nächsten Leben eben wiederkommen sind und eben diese ganzen Prozesse, die damit zusammenhängen, fand ich immer schon spannend. Und das taucht alle paar Jahre wieder auf. Und ich hatte auch vor ein paar Jahren selber die Gelegenheit, mal so eine Session zu machen. Und darüber kann ich ja vielleicht auch später erzählen, aber ich will jetzt gar nicht so einen langen Monolog führen, deswegen interessiert mich, wie du auf das Thema Reinkarnation und alles, was damit zusammenhängt, gestoßen bist.
Ja, danke für die Einleitung und danke für die erneute Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch heute, denn das ist für mich auch so eins meiner Herzthemen. Du hast das selber auch gesagt, so aus deiner eigenen Geschichte heraus. mein erster Kontakt damit war, glaube ich, so eine Szene. Ich sitze in der Küche beim Frühstück in der Schulzeit und ich gucke mir die Katze an, wie sie frisst. Und ich stelle mir so innerlich, vielleicht war ich irgendwie 7, 8 oder so, ich stelle mir innerlich so diese Frage, was ist denn da eigentlich noch mehr? Das hatte wahrscheinlich mit der Katze nichts viel zu tun, aber vielleicht habe ich mich so gefragt, warum bin ich Mensch, warum ist sie Katze und was macht die Katze eigentlich? Die sitzt da und frisst und schläft und ihr geht's gut und ja, uns geht's aber manchmal nicht so gut. Der Katze geht's aber irgendwie scheinbar immer gut. Die Eltern haben sich gerade getrennt. Warum streiten die dann da so Fragen, die dann vielleicht irgendwie als Kind auftauchen? Und dann habe ich mich so verloren in diesem Bild von der Unendlichkeit und konnte für mich nicht greifen, was es bedeutet, dass es ein Universum gibt. Also als Kind, man lernt irgendwie über die Sterne und über Planeten und Galaxien. Und dann irgendwie, aber wo ist denn das zu Ende? Und dann habe ich wie innerlich, und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr jetzt gerade zuhört, so einen Moment gehabt von so einer Stille im Kopf und von, du kommst mit deiner Logik nicht weiter. Und das sind Momente, die immer wieder bei mir über die Jahre aufgetaucht sind. Ich bin jetzt 46 und habe immer noch keine Antwort genau darauf, außer die Antworten, die man dann vielleicht findet, wenn man Quantenphysikern zuhört, wenn man zu buddhistischen Vorlesungen geht, aber auch vielleicht, wenn man selber meditiert und in so Räume eintritt, die nicht sinnlich beschreibbar sind. Und mein erster Kontakt mit Regression oder mit anderen Seelenleben, also die Rückführung in andere Seelenleben, war, wo ich ein Tagescoaching gebucht habe bei zwei wundervollen Menschen in Deutschland, die also ich hatte Themen irgendwie gehabt, die zu groß waren, um sie weiterhin vorauszuschieben, und die wollte ich lösen. Und ich glaube, in einer der letzten Stunden, es waren 8 bis 10 Stunden, die wir gearbeitet haben gemeinsam, ging es um so eine Masterfrage in einer Beziehung. Und weil ich mich gefragt habe, warum treffen wir immer wieder aufeinander, warum haben wir immer diesen gleichen Disput, warum haben wir immer wieder diese gleichen Schwierigkeiten, die waren unerträglich für mich, auch für meine Partnerin. Ich möchte da keinen Namen nennen, gehe da auch nicht so sehr ins Detail, um in dem Fall sie zu schützen sozusagen. Aber ich habe andere Beispiele vielleicht für später, wo ich mehr ins Detail gehen kann. Aber da war so ein erster Kontakt mit, oh, ich war in einem früheren Seelenleben ein Soldat. Ich bin in den Krieg gezogen für etwas Gutes. Also ich habe gedacht, ich ziehe für etwas Gutes in den Krieg, bin aber gefallen, bin gestorben. Das heißt, es war so wie, ja, aussichtslos. Ich gehe für etwas, aber ich sterbe, obwohl ich all mein Herzblut, all mein Sein gebe, sterbe ich trotzdem. Und das war für mich in diesem Seelenleben die Erinnerung, die emotional immer wieder hochkam, von ich tue etwas Gutes, und das war dann in dem Fall zum Beispiel, ich gehe auf ein Seminar, ich möchte lernen, Menschen zu unterstützen, aber irgendwie bringt es gar nichts. So. Sie spielte da auch eine Rolle, wie gesagt, das lasse ich da raus. Aber das war so der erste Kontakt, wo ich danach tagelang gesessen habe und wirklich so ins Leere gestarrt habe und denke so, wow. Weil auf einmal haben sich so Dinge zusammengesetzt, die vorher unerklärbar waren. Ja. Und das finde ich so magisch und so toll an dieser Arbeit. Das war so, ja, vielleicht so mal ein Intro dazu.
Also das ist total interessant, weil ich das aus reiner Neugier ausprobiert habe, so dachte ich. Also klar hat man im Leben natürlich Themen, ne, an denen man noch arbeitet und so weiter, aber ich habe das gar nicht so in Zusammenhang mit früheren Erfahrungen gebracht und habe das aus reiner Neugier eben gestartet, weil ich das immer schon mal machen wollte. Ne? Also ich war im Prinzip schon früher durch das, was ich gelesen habe und so weiter, schon nicht davon überzeugt, aber mit einem hohen Prozentsatz davon ausgegangen, dass es das gibt. Aber es war rein intellektuell, ne? Es war überhaupt nicht so, dass ich das selber irgendwie ein Gespür dafür hatte oder so. Und ja, seitdem ich so 40 bin oder kurz davor, ging es los, dass ich auch die Erfahrung selber machen wollte immer, ne? Und so war das eben auch mit der Reinkarnationssession und bin dann über eine Bekannte da rangekommen, habe das gemacht und die Leben, die sich dann gezeigt haben, das waren zwei Leben, die zu denen ich da so einen Zugriff bekommen hatte, und sie hat mich dann so zu besonderen Tagen oder Ereignissen in diesem Leben eben geführt, die besonders prägnant jetzt auch für mein Leben sind. Und das, was du eben beschreibst, dass das total irgendwann Klick und Sinn gemacht hat, so okay, deswegen bin ich so, deswegen sehe ich diese Sache oder gerate immer wieder an diese Stelle, davon gab es dann so 2, 3 total krasse Aha-Erlebnisse.
Magst du das teilen? Weil es würde mich nämlich auch sehr interessieren.
Ja, total gerne. Es war auch interessanterweise genau die beiden Dinge, die mich so als Kind so total, ohne dass ich jetzt irgendeinen Kontakt dazu hatte im Besonderen, als Kind auch am meisten fasziniert haben. Und das waren einmal die Indianer, heute sagt man Native Americans, ne, die indigenen Kulturen in Amerika. Und das andere ist eben der Buddhismus, so wie in Tibet, in Bhutan, ne, so dieser klösterliche Buddhismus. Das waren so 2 Sachen. Meine Familie, wie gesagt, damit nichts zu tun, absolut gar nichts. Aber zu der Zeit, du kennst das bestimmt auch noch, der mit dem Wolf tanzt, kam da irgendwie in die Kinos, ne? Mhm. Und ich war 3, 4 Mal drin, ne? Klar, ein paar andere auch, aber ich habe dann ganz viel Bücher gelesen über diese großen Schlachten, ne, über Wounded Knee und die großen Anführer und so. Und da war ich sehr tief auch in diesem Thema drin. Und ich weiß noch, dass sie mich zurückgeführt hat. Ich hatte so ein bisschen Angst wegen dem Kontrollverlust, ne? So, weil ich so gemerkt habe, hier übernimmt auch was anderes jetzt gerade. Und dieses Ego dann in den Moment so gehen zu lassen und aufzugeben, ist immer so eine kleine Herausforderung, finde ich. Mhm. Aber als ich das einmal geschafft hatte und zugelassen habe, gab es so einen Moment, wo ich so das Gefühl hatte, da ist so ein Kaleidoskop an Leben. So wirklich nicht greifbar, wie viele es sind. Und irgendwie von irgendeiner Seite blinkt es mich dann so an, ne? Also hierher gucken jetzt. Das war total spannend und bin dann auch in so einer Naturszene gelandet und sollte dann mal so an mir runtergucken und habe dann auch so Fellstiefel gesehen, ne? Und ich war an so einem See, aber ganz alleine auch. Und über die Befragung kam dann raus, dass das so einer der bedeutendsten Tage damals in meinem Leben war, wo ich nämlich so eine gewisse Zeit allein in der Natur verbracht habe. Das war quasi so das Mannwerden, ne? Das war so ein Ritual wohl in diesem Stamm eben, dass man sich so alleine mit der Natur konfrontiert, dass man weiß, wie man da auch überlebt. Und als ich dann zurückkam zu meinen Angehörigen, da gab es halt auch so eine große Feier und so. Und das war total berührend, total schön. Und so ein Nebenprodukt war das eben nicht nur die in dem Moment lebendig waren, also meine Familie, meine Eltern, der ganze Stamm dabei waren, sondern eben auch noch so Seelen, ne, so irgendwie. Also auch so diese geistige Welt, mit der man irgendwie viel mehr verbunden war, fand ich auch total spannend. Und ja, jetzt so vielleicht ein bisschen das Tragische an diesem Leben, es weilte nicht so lange. Denn es ging dann auch um Konflikt und jetzt würde man in der Klasse vermuten, ja klar, mit dem weißen Mann, der dann eingedrungen ist oder so. Nee, war aber nicht so, das war tatsächlich wohl ein rivalisierender Tribe irgendwie, mit dem es Konflikte um Territorium irgendwie wohl gab. Und ich weiß noch, wie sinnlos ich das dann irgendwie fand, so im Nachhinein, in der Rückschau. Aber da habe ich wohl irgendwie auch eine krasse Kopfverletzung erlitten in dieser Schlacht und war, glaube ich, nicht so alt. Sie hatte dann auch gefragt, ob ich irgendwie eine Partnerin, eine Frau oder irgendwie sowas hatte oder Kinder oder so. Und das war nicht so, ne? Dafür war ich dann irgendwie zu jung. Und ja, das war auf jeden Fall total berührend, ne? So, ich weiß auch, da liefen auch dann die Tränen irgendwie runter und so. Genau, und das andere Leben war dann, da war ich in so einem klösterlichen Setting. Also da war ganz klar, ich konnte es nicht so genau zuordnen, aber so wie man das aus Dokus kennt von Bhutan, von Tibet, ne? Mit so einer Klosterroutine. Und da kam auch raus, dass ich so junge Mönche, eben Novizen, eben unterrichtet habe dann in diesem Leben. So. Und was es da so zu trinken, zu essen gab, so ein paar Eindrücke. Und ja, war total schön. Und worauf ich dann später gekommen bin, ist, dass das auch für mein jetziges Leben auch sehr interessant eben ist, weil ich so ein bisschen so mit Pünktlichkeit so ein Ding habe und so. Ne, ich muss mich da mal sehr disziplinieren, so wirklich on time pünktlich zu sein. Und ich habe dann ein halbes Jahr später irgendwas gelesen über Mondknoten in der Astrologie. Und diejenigen, die den südlichen Mondknoten in Fische haben, die sind sehr oft suchtabhängig gewesen im letzten Leben oder lebten in einem Kloster. Und dann dachte ich so, ja, fuck, das könnte es genau sein. Ne? Deswegen hast du mit dieser Pünktlichkeit so ein Ding. Deswegen bist du aber auch von der buddhistischen Lehre total fasziniert, ne? Und hast Spaß darüber, mit Leuten zu reden und so. Das ist so total klar. Aber das heißt auch wiederum, der nördliche Mondknoten ist jetzt in der Jungfrau. Das heißt, ich soll eben nicht so abgeschottet von allem irgendwie so ein einsames Leben in Anführungszeichen führen, sondern wieder was zurück in die Materie bringen. Also bin ich dann auf meinen jetzigen Seelenplan. Warum bin ich denn jetzt hier? Und dieses zweimalige kinderlose Leben quasi, also ohne eigene Kinder, hat, glaube ich, bewirkt, dass es für mich irgendwie, nicht weil ich es mir so intellektuell gesagt habe, ich muss irgendwie ein Kinder haben, aber es war klar irgendwie, diese Inkarnation ist auch für eigene Kinder da und für Beziehungsleben. Und ich habe tatsächlich in meinem Leben auch schon sehr viele Hochs und Tiefs in Beziehungen, sehr viele Empfindungen, die mit Liebe zu tun haben, aber auch mit Eifersucht, mit Verlust, mit Ängsten in Beziehungen und mit unerfüllter Liebe auch natürlich und so. Also all diese Facetten, die ich anscheinend in den vielleicht letzten beiden Leben nicht hatte, dass ich die jetzt irgendwie erfüllen musste, ne, dass das wichtig war oder ist. Von daher auch immer noch, obwohl es 2 Jahre her ist, habe ich immer noch so Momente, so Aha-Erlebnisse, wo ich denke, wow, okay, krass. Ne? Oder kommt wieder so ein Bild hoch oder so. Also du hörst, ich könnte lange erzählen jetzt, aber das sind so in Kürze jetzt so die beiden Leben, zu denen ich so einen Zugang dadurch gewonnen habe. Und das ist total wertvoll und schön, das so ja festgestellt zu haben für sich. Und
ich finde das sehr spannend, was du erzählst, also was du da erlebt hast, weil du ja in dieser lehrenden Tätigkeit warst. Und ich glaube, wenn wir einmal sozusagen als Seele, also als vielleicht die Essenz, die bleibt nach dem Tod, nach dem menschlichen Tod, nach dem körperlichen Tod, diese Erinnerung bleibt und bleibt wie so ein, ja, wir können es menschlich ausdrücken, wie ein Skill, wie eine Qualität. Und wenn du merkst, dass sich diese Filme faszinieren, dass du irgendwie einen Zugang dazu hast, dass vielleicht innerlich irgendwie so ein Excitement in dir passiert, wenn du so einen Film schaust, dann ist das so dieser Anknüpfungspunkt, wo wir auch ohne Regression Session eigentlich schon spüren können, irgendwie gibt es da eine Verbindung. Und diese Verbindung ist metaphysisch. Und jetzt ist deine Verbindung durch diese Regression Session klarer geworden. Und jetzt kann man vielleicht dann auch interpretieren oder verstehen, warum du zum Beispiel die Arbeit tust, die du jetzt tust, dass du zurückgibst. Und ich glaube, du arbeitest auch mit Kindern oder mit Jugendlichen. Ja. Ne? Genau, so. Und, ja. Das liegt dir. Und es gibt aber andere Menschen, die können das zwar erlernen, aber es liegt ihnen trotzdem irgendwie nicht so richtig. Mhm. Also wenn wir so Dinge so wie natürlich können, wie manche Menschen sagen, ja, du hast da so eine spezielle Gabe, dann ist das wie so die Erinnerung, die da so durch uns durchkommt und wirkt. Und das finde ich schön, das bei dir auch zu sehen. Ja. Also danke, dass du das auch hier so geteilt hast.
Ja. Als Host. Das ist schon ein wichtiger Teil von meinem Leben und deswegen, auch wenn Leute jetzt sagen, Quatsch, der fantasiert da was zusammen oder so, sollen sie sagen, ne? Das ist mir relativ egal. Aber für mich ist es einfach wichtig, nicht nur, wie gesagt, das zu lesen und zu wissen, dass das theoretisch gibt, sondern irgendwann war der Punkt, nee, ich will das selber wirklich für mich wissen. So, ich will die Selbsterfahrung machen und das für mich verifizieren und da möglichst viele Sachen rausziehen. Und es gibt dieses Tool und darüber wirst du uns jetzt gleich auch ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert und warum es nicht nutzen, wenn man den Call hört, ne? So.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist gerade schon angesprochen, du hast ja gesagt, so die einen werden vielleicht irgendwie sagen, hör Quatsch, irgendwie kann ich nichts mit anfangen und die anderen sind interessiert. Ich glaube, es gibt so 3 Kategorien. Die einen, die vielleicht hier aussteigen und sagen, boah, das ist mir irgendwie, ist irgendwie nichts für mich. Die anderen sagen, ja, habe ich schon mal was von gehört, kann ich irgendwie was mit anfangen, aber ist trotzdem irgendwie komisch. Und die anderen, die mit Begeisterung sagen so, ja, ich will mehr davon. Wer auch immer du bist, der dazuhört, ich finde, alles von diesen 3 oder mindestens 3 sollte respektiert werden. Denn auch das hat sicherlich was mit unserer Entwicklung zu tun. Und vielleicht würde ich gerne mal da einsteigen, so was Entwicklung für mich bedeutet. Wenn man sich jetzt mal ein Seelenleben anschaut, ein menschliches Leben von Geburt bis Tod, der Tod ist gewiss, wir wissen alle, dass wir irgendwann mal gehen werden, dann können wir sagen, das ist in sich geschlossen. Und da gibt es eine Entwicklung von Heranwachsen, von Lernen, von Anwenden, von alten Dingen wieder loslassen, von neuen Erlebnissen, die zu verarbeiten, auch von Traumata, die verarbeitet werden und so weiter. Und wenn man aber jetzt hingehen würde und man würde sich vorstellen, es gibt einen äußeren Betrachter, wie so ein jemand, der in einem alten Kino gearbeitet hat, wo es diese Filmrollen gab, dann gibt es auf diesen Filmrollen ja ganz viele Einzelbilder. Also ein Film setzt sich zusammen, je nachdem, wo, in welchem Gebiet, aus 25 oder 29,97 Bildern, also sagen wir mal 25 Bildern oder 30 Bildern. Es gibt auch noch andere, aber bleiben wir mal dabei, und pro Sekunde. Okay, also 30 Bilder pro Sekunde. Und eins dieser Bilder ist das, wenn du diesen Filmstreifen nimmst, das Bild, was du dort siehst. Mal angenommen, dieses eine Bild ist ein Leben. Also dieses Leben von Geburt bis Tod, ein menschliches Leben. Und du würdest jetzt diesen Filmstreifen ganz nah rannehmen, dann wärst du mittendrin in diesem Leben. Und dieser Filmstreifen bewegt sich, beziehungsweise dieses Bild bewegt sich. Jetzt nimmst du diesen Filmstreifen weg und da sind ganz viele andere Bilder nebendran auch. Und dann stellst du dir vor, dass es eine ganze Filmrolle gibt, wo mindestens 90 Minuten gefüllt werden müssen mit 30 Bildern pro Sekunde. Das sind ganz schön viele Einzelframes. Und so stelle ich mir das vor mit dem Seelenleben, dass das ein unendlicher Strom ist von Bildern, von Filmen, die sich zusammensetzen und die irgendwie auch aufeinander aufbauen. Jetzt kommen wir in dem Bild natürlich in eine Limitation. Das ist sehr zwei- bzw. dreidimensional, dieses Bild.
Zeit.
Und wenn, und Faktor Zeit kommt dann noch dazu, eins nach dem anderen, nämlich die lineare Anordnung. Aber das Bild hilft insofern, weil wenn du in der Therapie, in Coaching mit Menschen arbeitest, dann stellst du fest, aber auch so im Alltag, dass wir Erinnerungen linear anordnen. Also wenn ich dich frage, was hast du vor zwei Wochen gemacht und was hast du vor einer Woche gemacht, dann sagst du, das eine war davor, das andere war danach. Du würdest nie sagen, naja, das ist austauschbar. Sondern es ist ganz klar für dein Gehirn, das ist linear anordnbar. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir zu einem Coaching kommt, dann kommt er ja nicht, weil er sagt so, hey, ich will einfach mal ausprobieren, so, wie ist denn so ein Coaching? Sondern ich habe da ein Thema, also entweder möchte er etwas lösen und verbessern, oder er möchte etwas verbessern oder er möchte irgendwas Doofes lösen. So, die zwei Fälle gibt es eigentlich. Und wenn er zum Beispiel jetzt kommt, wie eine sagte, ich habe Angst vorm Tod, dann wird ja, wie ist das denn aufgetaucht? Naja, du hast mir mal die Frage gestellt, das war eine Mentorship, da habe ich ihr die Frage gestellt, was, wenn du noch zwei Wochen zu leben hast? So eine schöne Coaching-Frage, ne? Irgendwie, die ja dazu führen könnte, dass man sagt, ich halte mal kurz inne, weil ich vielleicht so durchs Leben renne und übersehe die wirklich wichtigen Dinge. Zum Beispiel meine Mutter mal wieder anzurufen, zu sagen, hey, ich hab dich lieb. Oder mal ein wichtiges Gespräch mit dem Partner, Partnerin zu führen. Oder einfach Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Oder was auch immer das ist. So die einfachen Dinge. Und wenn man diese Lupe da drauf setzt oder diese Zeitspanne von zwei Wochen, dann stellt man sehr schnell fest, wow. Und wenn du jetzt gerade zuhörst, dann könntest du das ja einfach mal machen. Du drückst mal kurz auf Pause und stellst dir selber die Frage, mal angenommen, ich hätte noch zwei Wochen zu leben, was wäre mir dann wichtig? Jetzt drückst du auf Pause, schreibst du es auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wenn du es später machen willst, mal später. Aber so diese Frage habe ich ihr gestellt, ja. Und dann hat sie mir gesagt, hey, das hat bei mir schweißnasse Hände gemacht. Ich bin total in Stress gekommen, ich habe Panik bekommen. Und ich so, oh wow, das ist nicht meine Absicht natürlich. Und sie sagt, nee, überhaupt kein Problem. Ich finde, da bin ja sehr dankbar, denn ich merke, dass diese panischen Momente in meinem Leben sich häufen. Wenn ich darf, steige ich mal in diese Geschichte von ihr ein.
Ja, unbedingt.
Ja, das ist die Marina, mit der habe ich gestern noch gesprochen. Das ist jetzt ein Jahr her, dass wir diese Arbeit gemacht haben. Und ich frage auch meine Klienten immer, ob das okay ist, wenn ich das teile. Und sie hat mir das Einverständnis dazu gegeben, wofür ich sehr dankbar bin, denn solche Beispiele helfen manchmal anderen Menschen auch zu verstehen, oh, ich bin gar nicht so alleine mit diesen Themen. Denn diese Angst, die sie hatte, diese Panik vor dem Tod, hat sich rauskristallisiert in so einem Tagescoaching, was wir dann hier in Spanien gemacht haben, hängt auch damit zusammen, dass sie, wenn sie beispielsweise ins Wasser geht, und sie hat mir gesagt, ich liebe das Wasser, ich liebe das Meer, ich bin so gerne am Meer, aber sobald ich mit den Füßen ins Wasser gehe, knöcheltief, ich kriege panische Angst. Und ich weiß nicht, wieso. Und ich liebe eigentlich Schwimmen so sehr. Ich liebe es eigentlich so sehr, aber ich kriege irgendwie panische Angst, vor allem im Meer. Und dann haben wir mehrere Stunden gearbeitet, Mittagspause, sind nochmal eingestiegen, später in der Hypnose. Und in der Hypnose, also kam dann raus, also eine Hypnose ist im Prinzip, vielleicht mache ich da den Rahmen kurz auf, nicht das, was man sich so vorstellt, ist so eine Show-Hypnose, wo man so dann im Körper zerschnitten wird und dann wieder zusammengesetzt wird und man hat keine Kontrolle mehr, sondern du hast die komplette Kontrolle. Also mal angenommen, du sitzt, du schließt die Augen, ich führe dich in einen Trance-Zustand, also eine leichte Trance, wo du ganz entspannt bist, wo du noch die Geräusche wahrnimmst, aber du bist wie so in so einem, ja, in so einem gefüllten bzw. leeren Raum und du schwebst. So, und du kannst dann die Stimme noch weiter hören und du kannst auch merken, dass du vielleicht auf der Liege liegst, aber alles ist okay, so wie es ist. Je tiefer diese Trance geht, desto mehr verschwindet der analytische Kopf, der versucht zu analysieren, warum ist das Geräusch jetzt, warum sagt er das, warum redet er so komisch, was könnte das bedeuten? Und dann kommen wir in einen Zustand, auch wo im Gehirn sich die Gehirnwellen verändern, in Alpha, Delta und Theta und so weiter gehen, wo wir Zugänge bekommen zu unserem Unterbewusstsein, wo ja all die Dinge gespeichert sind, die wir bereits erlebt haben. Und die Seele hat eine gute Verbindung zum Unterbewusstsein. Das heißt, wenn wir einen Zugang finden wollen zu den Erinnerungen der Seele, dann müssen wir erstmal in einen bestimmten Zustand kommen. Und dieser entspannte Zustand, wo wir sagen, ich bin sicher, ich bin okay, so wie ich bin, hier gerade und auch mit der Person, der ist die Voraussetzung erstmal dafür. Das kennst du vielleicht auch aus deiner Session. So, und in diesem entspannten Zustand ist sie sehr schnell gekommen. Und wir hatten ja grundsätzlich die Frage, woher kommt das eigentlich, dass sie so diese Ängste hat? Analytisch haben wir das nämlich vorher versucht rauszufinden. Da gab es eine Erinnerung in diesem Seelenleben, da war sie 13. Da ist der Stiefvater gestorben an einem Blutgerinnsel. Und wo? Als er im Meer stand. Ich als Coach gedacht, aha, da haben wir es. Wir haben den Ursprung gefunden. Ne, weil man ja immer versucht, so im gegenwärtigen Moment zu gucken. Du erlebst im gegenwärtigen Moment was. Wenn du in Zukunft denkst, dann hast du Angst davor. Woher kommt das? Es muss irgendwo aus der Vergangenheit kommen. Und dann gibt es Auslöser, die eine Ursprungssituation immer wieder triggern. Aber wir wollen im Ursprung die Dinge ja lösen, also emotional vielleicht auch lösen, damit die dann im gegenwärtigen Moment nicht mehr in diesem Ausmaß, in diesem Arousal für uns erlebbar sind, wo wir dann eben wieder, wenn das gelöst ist, handlungsfähig werden und ganz normal auf Situationen reagieren können. Und das konnte sie eben nicht, wenn sie dann im Meer steht. Dann wollten wir aber schauen, naja, gab es denn vielleicht vor diesem Moment, wo sie 13 war, noch etwas? Und deswegen diese Hypnose. Sie ist also in diesem entspannten Zustand. Und was ich schon oft erlebt habe, dass Menschen manchmal in diesem Zustand fast wie nicht mehr reden können oder wirklich tatsächlich gar nicht mehr reden können. Und dann ist es wichtig, Zeichen auszumachen. Und das Zeichen mit ihr war ein Ja mit der linken Hand und ein Nein mit der rechten Hand. Also habe ich nur noch sie navigieren können durch ihr Unterbewusstsein mit Fragen wie Ja, Nein. Hören konnte sie mich, aber sie konnte nicht sprechen. Und das hat sie nachher auch erzählt, wie das für sie erlebbar war. Und dann habe ich sie gefragt, wo sie denn ist. Und natürlich konnte sie nicht antworten. Und dann habe ich so ein bisschen mich selbst, dann verbinde ich mich selbst sozusagen mit ihrem inneren Erleben. Das ist so wie, als wäre ich so ein Grenzgänger und springe so auf die andere Seite, verlasse die physische Seite und dann erlebe ich selber innere Bilder. Ich weiß aber natürlich nicht, ob es das ist, was sie selbst erlebt. Also frage ich, kannst du wahrnehmen, dass du irgendwo bist? Und dann kam ein Ja. Ist es da eher hell? Nein. Ist es da eher dunkel? Ist es dunkel? Okay. Sind da andere? Nein. Und wir sind erstmal nicht weitergekommen, weil da war nichts. Und wenn nichts ist, na, dann ist es ja ein schöner Zustand vielleicht, aber wir wollen ja irgendwo hin. Also habe ich sie gefragt, siehst du irgendwo einen Weg oder ein Licht? Da kam ein Ja. Kannst du da hingehen? Ja. Ich kürze das ein bisschen ab und springe dahin, was sie mir erzählt hat, was sie erlebt hat. Ja. Aber das war so der Prozess, wie wir das gemacht haben. Was sie erlebt hat, war, ist, dass sie da ein Licht gesehen hat und sie ist dorthin und ist irgendwann mal auf einer Bühne gelandet. Und auf dieser Bühne, hat sie gesagt, waren auch andere. Ich hole mir gerade mal meine Notizen auch mit dazu, um das gut wiederzugeben. Und diese anderen Wesen, die da waren, darin konnte sie sich selber erkennen. Sie war nämlich nur wie eine Lichtsphäre. Nicht besonders hell, sondern einfach nur wie so eine Kugel, kreisförmig. Und sie wusste, dass es dort darum geht, etwas zu bekommen, nämlich wie es jetzt weitergeht, welches Leben sie leben soll. Und dann hat sie beschrieben, dass sie vor der Empfängnis der Informationen stand. Jetzt muss man dazu, Marina ist jetzt nicht jemand, der schon seit 30, 40 Jahren eine spirituelle Praxis hat und da so geläufig ist, auch mit diesen Begriffen und diesen Welten. Deswegen hat sie mich dann so auch dabei komisch angeguckt, so, naja, so die Empfängnis der Information. Und was hast du denn für Informationen empfangen? Naja, ich habe den Bauplan bekommen, Mensch zu werden. Das hat sie ganz klar gesagt. Das war ganz, ganz klar für sie. Und als sie es ausgesprochen hat, hat sie wieder so geguckt. Das ist schon komisch. Das ist interessant. Das klingt für mich wie, als wärst du alles, wie als wärst du an der Quelle und empfängst die DNA, die Information, die jede Zelle ja enthält, den Bauplan, ein Mensch zu werden, also heranzuwachsen. Zellen zu teilen, bis ein Fötus heranwächst, bis dann ein Baby geboren wird, die Organe weiter wachsen, bis wir dann jetzt hier so sitzen in Fleisch und Blut. Aber in dieser Konzeptionsphase war sie in dem Moment und konnte erleben, wie das mit anderen auch war, dass andere aber andere Informationen bekommen haben. Auf dieser, sie hat es beschrieben mit Bühne, sie hatte kein anderes besseres Bild dafür. Und in dieser metaphysischen Welt, die wir natürlich nur beschreiben können, mit dem, wie wir das hier, wo wir einen Bezug zu haben, also eben wie Bühne, Licht, Dunkelheit, da ist ein offener Raum oder sowas, wir beschreiben das ja und wir nähern uns nur dem an, was eigentlich unbeschreiblich ist. Hat sie erlebt, dass es ein Leben sozusagen nach dem physischen Tod gibt. Was danach passiert ist, ist, dass ich sie dann nochmal gefragt habe, sag mal, Marina, wie ist denn das jetzt so, wenn ich dir jetzt nochmal die Frage stelle, was, wenn du nur 2 Wochen zu leben hättest? Was ist denn deine Antwort? Und dann habe ich sehr darauf geachtet, wie ihre physischen Veränderungen vielleicht sind. Man sieht sehr schnell, ob jemand in Stress kommt. Das Gesicht wird vielleicht rot oder man wird blass. Die Hände ballen sich zusammen. Sie war ganz entspannt und sagte, ja, dann würde ich jetzt zu allen Menschen gehen, die ich lieb habe und ihnen sagen, dass ich sie liebe. Und ich sagte, ja, dann mach das doch. Und so, ja, das mache ich auch. Warum nicht? Das ist immer gut. Ja. Aber der Stress war erstmal weg. Dann das zweite Indiz, das sozusagen eine Veränderung war, ist, dass sie an dem Abend, wir haben das hier in Malaga gemacht, von ihrem Airbnb noch zum Meer gegangen ist und sie ins Meer gegangen ist. Jetzt war an dem Tag so hohe Welle, ich glaube 1 Meter oder 1,5, dass sie nicht ganz reingehen konnte, um schwimmen zu gehen. Aber sie sagte, ich bin hüfttief reingegangen und ich habe keinen Stress erlebt und ich habe es genossen. Und ich hatte einen ganz natürlichen Respekt, eben nicht weiter reinzugehen, weil das vielleicht gefährlich werden könnte mit der Welle und den Steinen da drin. Und das ist ja eine Reaktion, die ganz normal ist. Das erwähne ich deswegen auch, weil manchmal denkt man so, man will die Angst so komplett weghaben. Aber du willst keine Angst weghaben, wenn es Gefahrsituationen gibt, die lebensbedrohlich sein könnten. Aber die Angst in Situationen, wo keine Lebensbedrohung ist, nämlich zum Beispiel, wenn du die Frage gestellt wirst von einem Coach, ne, so, das ist nicht lebensbedrohlich, sondern wenn diese Vorstellung davon aber so eine innere Reaktion, also ein inneres Erleben erzeugt, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind, nämlich handlungsfähig, uns in dem Moment vielleicht einfach eine Antwort zu geben, einen Kaffee zu kochen, Auto zu fahren, ganz alltägliche Dinge zu machen. Oder wenn wir zum Büro reinkommen und wir sehen nur den Chef und wir wollen uns am liebsten auf der Toilette verstecken. Ja, soll es ja geben irgendwie. Ja, dann sind das keine handlungsfähigen Reaktionen mehr. Und das ist das, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, das würde ich gerne ändern. Das war jetzt mal so eine Geschichte. Und vielleicht, um das abzurunden, ich habe gestern auch nochmal mit ihr gesprochen, was hat das noch für dich verändert? Sie hat gesagt, der Stiefvater, Name kann ich mich gerade nicht mehr erinnern, der ja damals mit 13 gestorben ist, das war für sie sehr dramatisch, weil ihr hat es den Halt genommen. Aber dadurch, dass sie jetzt erlebt hat, es gibt dort irgendwie eine Welt nach dem physischen Ableben, weiß sie, dass es auch eine Welt für ihn, für ihren Stiefvater gab. Und dass es möglich ist, auch dass es das für sie gibt. Und das hat ihnen ein unglaubliches Urvertrauen geschenkt, dass egal was passiert, wir keine Sorge haben müssen, dass es zu Ende ist. Und ich glaube, dass das ein Thema ist. Und deswegen nehme ich das auch als erstes Beispiel, was für viele Menschen tabu ist, nämlich das Thema Tod. Obwohl Tod um uns herum ist. Wir sitzen sogar abends vorm Tatort und schauen uns Geschichten dazu an. Wir erleben, wie Großmutter, Großvater stirbt oder im Krieg gefallen ist. Wir erleben in der Tagesschau, wie Hunderte, Tausende Menschen gestorben sind. Wir erleben als Deutsche, dass über 6 Millionen Menschen getötet wurden. Also Tod ist für uns präsent und wir sehen auch, wie wir eine Blume pflücken als Kind und diese Blume verwelkt und stirbt. Aber dieses Thema wird wie verbannt, wie als wäre das etwas Schlimmes und wie als wäre Vergänglichkeit etwas, was wir vermeiden müssen. Mhm. Aber das wäre so wie, wenn wir rausgucken im Herbst und sagen, oh mein Gott, die Bäume werden alle rot, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen rausgehen, wir müssen die alle grün anpinseln. Das wäre doch völlig absurd. Mhm. Ja, es ist vielleicht ein bisschen plakatives Beispiel, aber ich finde es eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil es macht uns vielleicht die Absurdität klar, wie wir versuchen, etwas, was ganz natürlich ist, was zum Leben nämlich dazu gehört, zu vermeiden. Und ich glaube, das führt uns vielleicht auch ein bisschen auf dem Weg hin zum Buddhismus, die uns sehr wertvolle Perspektiven geben können zu Leben und Tod.
Super interessant auf jeden Fall, auch diese Session, die du beschrieben hast. Was mich da noch interessieren würde, es ging ja als Trigger ist ja diese Geschichte mit dem Meer vorausgegangen, dass sie große Probleme damit hatte, ins Meer zu gehen. Was glaubst du jetzt, warum wurde diese ja, Episode zwischen den Leben, als es darum ging, sich wieder für ein Leben quasi ready zu machen oder zu überlegen, was ist das richtige Leben für mich? Was glaubst du, warum genau dieser Zwischenzustand für sie da aufgerufen wurde und inwieweit hat sie das von ihrer Angst, da ins Meer zu gehen, befreit? Wie siehst du das?
Also wenn ich dann richtig deine Frage richtig verstehe, warum ist das für sie, warum ist genau dieser Moment aufgetaucht und nicht anderer? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also ich würde die gerne so beantworten, ein bisschen auszuholen. Wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, müssen wir anerkennen, dass wir mit unserem analytischen Kopf, also auch mit unserem Verstand oder auch mit unserem Ego dort nicht hinkommen. Nicht mit diesem Denken von, wenn das eine, dann das andere. Und wir müssen auch dieses lineare, angeordnete Denken für einen Moment verlassen. Und was helfen kann, um zu verstehen, warum das wichtig ist, stell dir vor, du bist ein 2D-Wesen in einer 2D-Welt. Es gibt keine Häuser mit dem Dach, sondern es gibt nur Begrenzungen, in denen du dich bewegst. Okay, also wie, als würdest du auf ein Labyrinth von oben drauf gucken und es gibt keine Erhebung und du bist ein Smiley, der aber einfach nur platt auf dem Boden liegt und du siehst aber nicht die anderen Smileys, weil du kannst nur gegen die stoßen, also wie in so einem Pac-Man-Game oder sowas. Mhm. Und jetzt kommt jemand und nimmt dich raus und erhebt dich in die dritte Dimension, nämlich in die Höhe. Länge und Breite kennst du oder Länge und Tiefe und nimmt die dritte Dimension mit dazu, das ist schockierend, weil jetzt erkennst du, wow, da sind ja noch andere Wesen. Ich dachte, ich wäre hier allein oder zumindest der Nachbar, mit dem ich ab und zusammenstoße. Dann erlebst du, dass es viele verschiedene Begrenzungen gibt, dass du dich nur in Begrenzung erlebst und wenn du dich auf diese dritte Dimension bewegst, dass du dich aus dieser Begrenzung rausnimmst. Jetzt leben wir aber in einer dreidimensionalen Welt, wo wir Höhe, Länge und Breite kennen und denken, dass das alle Dimensionen sind. Aber es gibt weitere Dimensionen, vierte, fünfte und so weiter. Und es gibt die Dimension auch von Zeit. Für mich sind die Dimensionen so etwas wie verschiedene Perspektiven, die wir einnehmen können, um sich dem anzunähern. Dimension ist nicht Perspektive, das ist nicht das, was ich sage, sondern sich um einfach anzunähern, um mit unserem menschlichen Verstehen sich dem anzunähern, zu versuchen, ein bisschen davon ins Fühlen zu kommen. Und wenn wir mal sagen, es existiert keine Zeit, weil der einzige Moment ist jetzt und jetzt und jetzt. Die Vergangenheit ist eine Erinnerung, die Zukunft ist eine Projektion. Es gibt nur diesen jetzt gegenwärtigen Moment, dieses Now. Dann müssen wir anerkennen, dass alles andere möglicherweise ja wie parallel passiert. Denn wenn ich jetzt denke, was habe ich vor 3 Stunden gefrühstückt, dann denke ich das ja im Jetzt. Und es ist nur die Erinnerung, die ich aufrufe. Und dann sagt der analytische Kopf, naja, Moment mal, aber ich weiß doch, ich erinnere mich doch daran, das war doch heute Morgen so. Trotzdem erlebst du es im Jetzt. Und das Frühstück hast du auch im Jetzt erlebt. Und da habe ich erlebt, dass ich daran denke, ja, gleich habe ich eine schöne Podcast-Folge mit Tobias und so weiter. Und diese, wenn wir jetzt mal sagen, es gibt diese Parallelität, dann könnte man auch sagen, dass jenseits von diesem Raum, in dem wir uns hier bewegen, wo wir meinen, dass wir mit unserer Willenskraft alles steuern und wir Pläne machen, wo wir ständig erleben, dass diese Pläne, die wir machen, ja gar nicht funktionieren, sondern dass es wie so ein übergeordneten Plan gibt, den wir mitgestalten, der nicht für uns geschrieben ist und fertig ist und wir folgen dem einfach nur, sondern dass wir Entscheidungen treffen an bestimmten Wegpunkten. Also beispielsweise, du gehst auf eine Party mit 18 und lernst dort eine Frau kennen, die dich einlädt, zum nächsten Wochenende zum Ecstatic Dance zu kommen. Und das Ecstatic Dance habe ich noch nie von das von gehört. Freies Tanzen, barfuß und Alkohol. Na gut, ich probiere das mal aus, gehst da hin und erlebst du, wow, wie toll. Und triffst eine Frau, die dich so in den Bann zieht und in ihrer Weiblichkeit ist und wow. Und die wird die Mutter deiner Kinder. Du hast drei Kinder. Eins von denen geht nach Harvard und studiert und das andere nach England. Und die dritte wird Erfinderin und kriegt später den Nobelpreis. Dass diese dritte den Nobelpreis bekommen hat, hing sehr stark davon ab, dass du damals auf diese Party gegangen bist. Wärst du nicht auf die Party gegangen, wärst du nicht zum Ecstatic Dance und so weiter. Und an diesem Wegpunkt, dass du entschieden hast, geh auf die Party, gab es aber auch einen anderen Weg, nämlich du gehst nicht auf die Party und du bleibst zu Hause und dein Nachbar hätte geklingelt und keine Ahnung was, dann hätte es eine andere Geschichte gegeben. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wie viel Entscheidung ständig passieren, nämlich auch die nächste Entscheidung, ich gehe dann zum Ecstatic Dance am Wochenende, dann gibt es ja ständige Gabelungen. Und diese ständigen Gabelungen sind wie, als würden parallel all diese Möglichkeiten existieren oder anfangen zu existieren. Wenn du das jetzt skalierst auf alle Wesen, also Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter, dann sind dort ja auch ständige Entscheidungen. Beispielsweise ein Baum, der durch einen Sturm oder Blitzeinschlag auf einmal einen Ast verliert, dadurch ein anderes Gewichtsverhältnis hat und dann sich mehr auf die eine Seite lehnt, wäre dieser Blitz nicht passiert und so weiter. Also es gibt ständig Events, die Einfluss haben auf das, wie sich etwas weiterentwickelt. Und da Leben sich nur entwickeln kann in einem ständigen Kreislauf unseres Lebens, wenn wir in diesen Raum eintreten, dann ist die Frage doch ganz schnell, für mich zumindest, und wenn ich dich kenne und wenn wir uns in Vorgesprächen unterhalten, auch, was hält denn das Ganze zusammen? Was ist das, was das im Ursprung zusammenhält? Und was ist der Ursprung eigentlich? Und was ich glaube, wenn wir, oder was ich erlebe in jetzt über 25 Jahre in dieser spirituellen Welt, in der ich mich damit beschäftige, durch Reiki, durch Quantenheilung, im Coaching, durch die Regression Sessions, Seelenarbeit machen, Bewusstseinsarbeit machen, dann erlebe ich immer wieder, wenn wir in diese meditativen Zustände kommen, des Entspanntseins, des All-Eins-Seins, des Alleinseins, ja, das gleiche Wort, des Alone, All-One-Seins, wo alles eins ist, dann ist es wie so, als gäbe es da eine Führung, in die wir eintappen können. Und diese Führung für mich ist wie das, was auch entscheidet, was jetzt für uns wichtig ist. Mhm. Nicht das, was wir wollen. Das, was wir wollen, ist beispielsweise, ich will nicht ins Meer. Oder ich will das Gespräch mit meiner Partnerin nicht führen, weil es könnte unangenehm werden. Möglicherweise stößt ihr das auf. Das ist das, was ich will oder eben dann nicht will. Das ist mein Ego. Wenn ich in einem entspannten Zustand bin, wenn ich in meinem Herzraum den Zugang finde zu meiner Seele, zu meinem Bewusstsein und werde zum Beobachter, dann verlasse ich diesen Ego-Raum und dann komme ich mehr in dieses All-Eins-Sein und dort finden Dinge statt, die in dieser metaphysischen Welt uns das geben, was wir tatsächlich in dem Moment brauchen. Und das, was sie, das war jetzt ein langer Bogen, aber was sie in dem Moment gebraucht hat, ist zu erleben, aha, es gibt jenseits von diesen Grenzen Geburt und Tod noch etwas anderes. Und ich kann das damit auch vielleicht nochmal besser beantworten. Ich habe sie danach gefragt, weil sie hat mich angeguckt. Wir saßen so nebeneinander und sie guckte mich dann immer so an danach und wieder so nach vorne, wie so ins Leere und war in so einem, wow, das war ja unglaublich. Denn sie hat das so lebendig erlebt, so lebendig, wie du gesagt hast, ich wusste, was ich für Schuhe anhatte, ich wusste, was ich für Kleider anhatte, ich konnte sehen, ich wusste, dass ich keine Frau habe. Diese Lebendigkeit, das, wie das bildlich vor uns auftaucht, wie wir das fühlen können, hatte sie auch, aber in einem Raum, der jenseits war von Materie. Und dieses Erlebnis war so überwältigend, dass, als ich sie gefragt habe, das ist ein Raum, da können wir immer wieder hingehen. Und sagt, nee, Moment, das ist jetzt für mich aber erstmal genug. Mhm. War so viel für ihr System, es hat ausgereicht.
Ja.
Und hätte sie vielleicht die Erfahrung bekommen, dass sie in ein anderes Seelenleben eine Person war, die andere Menschen ums Leben gebracht hat oder sowas, wäre das vielleicht schockierend gewesen. Also ich glaube, wir bekommen, oder ich bin mir sicher, wir bekommen in diesen Sessions immer genau das, was wir brauchen, was der Schlüssel ist für etwas in unserem Leben, um nicht um etwas zu lösen, nicht um etwas zu heilen, nicht um Therapie zu machen, um besser zu werden, sondern eine Perspektive zu bekommen. Mhm. Von diesem Leben, aber von auch dem Leben anderer Menschen, ein Mitgefühl zu entwickeln, auch warum bestimmte Menschen vielleicht bestimmte Dinge tun, mit denen wir zwar nicht einverstanden sind, aber mit einem Mitgefühl sagen können, ich kann das nachvollziehen, weil jeder hat eine Geschichte. Mhm.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Meer in dem Sinne einfach auch ein Symbol für dieses nicht greifbare Vergänglichkeit, ne, eben auch für den Tod, für das komplette Loslassen war und dass das dann eben diese Angst auch erzeugt hat, ne, und diese Erfahrung dann, dass eben da noch mehr ist, dass es da Möglichkeiten wieder gibt und es einfach weitergeht, dass das dann die nötige Sicherheit wieder gegeben hat, ne, eben das dann wieder erleben zu können in diesem Leben. Genau. Und so wie du es gerade beschrieben hast, so würde ich das auch letztendlich sehen. Das ist so eine ganz individuelle, vielleicht so Art von Erkenntnis, die mir in dem Leben auf jeden Fall weiterhilft, die jetzt aber nicht natürlich mich zum Millionär macht oder irgendwie so was ganz krasse Veränderungen, sondern einfach so ein bisschen mehr verstehen, warum, weshalb, wieso, so einen kleinen Schubs gibt irgendwie. Ne? Also für mich war das auf jeden Fall so. Aber ich...
Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein von einer Klientin, die vielleicht ein bisschen anders ist und die nicht so eine klassische Seelenrückführung ist. Ich glaube, wir haben am Anfang das ein bisschen versäumt, auch zu definieren, was heißt eigentlich Seelenrückführung, was heißt Regression, was heißt Therapie auch. Mal vielleicht können wir das kurz oder ja, vielleicht kann ich da kurz ein bisschen Klärung geben. Denn ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht. Du sprichst ja oft von Inkarnationstherapie.
Therapie, ne? Ja, so habe ich das erste Mal das gehört, ja.
Genau, das kenne ich auch und ich spreche oft von Regressions-Sessions oder Regression-Sessions. Und dann gibt es diesen Begriff Past-Life-Regression-Sessions, um für euch, die ihr zuhört, das ein bisschen aufzuklären. Therapie kommt aus dem Griechischen und heißt im Prinzip so viel wie heilen, begleiten, pflegen. Um das mal so neutral zu halten. Ja, weil viele denken vielleicht, wenn wir über Therapie sprechen, oh, ich bin kaputt, ich muss zum Psychiater, irgendwas stimmt mit mir nicht. So gesehen ist Therapie eigentlich was Wundervolles, nämlich als Therapeut Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, für einen selber zu pflegen, also mich zu pflegen, mein Inneres zu pflegen, mein Inneres reinzuhalten oder wieder reiner zu werden, nicht sich von der Sünde reinzuwaschen. Das ist nicht das, was ich meine. Mhm. Denn an die Erbsünde glaube ich definitiv nicht. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die uns die Kirche erzählt und uns sehr limitiert und bindet, sondern und im Englischen gibt es das Wort Care, Self-Care. Also die Selbstpflege sozusagen, auf sich selbst zu achten. Das, was du ganz viel auch mit deinen Klienten machst. Du sagst so, schau, wie stehst du morgens auf? Wie ernährst du dich? Wie bewegst du dich? Wie kriegst du einen guten Zugang? Das, was meine Partnerin macht, in dem Körperfreund zu sagen, wie kannst du Freund mit deinem Körper sein? Also wirklich liebevoll sich selber zuzuwenden. Das ist für mich Therapie. Mhm. Und heilen bedeutet vielleicht Wunden, die mal da waren, da nicht einfach nur Pflaster drauf zu geben, sondern wirklich zu gucken, wie kann man diesen Heilprozess unterstützen. Regression bedeutet, dass man, also gerade so in der Psychologie, dass man mit einem Menschen in der gemeinsamen Arbeit in eine Rückführung geht, also zurückgeht zu früheren Erfahrungen, Erlebnissen, um Muster, die wir im Jetzt erleben, zu verstehen. Erstmal nur zu verstehen. Da muss nichts geheilt werden, sondern erstmal nur zu verstehen, warum reagiere ich immer so, wenn ich eine Frau in der U-Bahn sehe, die rote Haare hat? Mhm. Warum fange ich immer an zu weinen? Mhm. Ja, und manchmal wissen wir das gar nicht mehr, weil wir solche Sachen vergessen haben, dass mit 2 Jahren die Großmutter plötzlich verstorben ist, wir so geliebt hatten und jetzt die Haare mal rot gefärbt. Und die hat genau, und jetzt sehen wir immer diese roten Haare und dann triggert das in uns. Mhm. in dieser Regression jetzt rückführen, kann es passieren, dass man eben dann in diese Erinnerung kommt von 2 Jahren und das dann versteht, ah, deswegen, und sich jetzt verbindet nochmal mit der Großmutter, mit der Liebe und anerkennt, wie sehr man die Großmutter geliebt hat. Und dann verwandelt sich dieser Schmerz in etwas Wundervolles. Und das ist die Heilung. Eine Past-Life-Regression oder eine Seelenrückführung oder eine Reinkarnationstherapie, also Reinkarnation, dass wir wieder zu Fleisch werden. Mhm. Eine Seelenrückführung ist diese erweiterte Form von Regression, bei der wir Erfahrungen jenseits dieses Lebens, also jenseits dieser menschlichen Erfahrung, im Prinzip wieder erlebbar machen. Und zwar ohne diesem normalen Zeitverständnis. Also wir müssen dieses normale Zeitverständnis dabei verlassen. Müssen wir nicht, aber Menschen erleben das. Und das ist so spannend, denn jenseits von dem, dass wir sagen, wir wollen Muster auflösen, allein diese Perspektive zu bekommen, aha, es gab mich irgendwie, in welcher Form auch immer, in einer metaphysischen Form, in der fleischlichen Form, auch in einer anderen Form nochmal. Und es gab für mich auch andere Erlebnisse. Und es gab mich in einem anderen Leben beispielsweise als jemand, der in einem buddhistischen Tempel gelebt hat und Menschen etwas gelehrt hat, wo es Novizen gab, wo, das war ja dein Beispiel, oder jemand anders erlebt hat, dass er, also mal mein Beispiel zum Beispiel, ich habe erlebt in einem Seelenleben, wie ich erhängt wurde. Ich hatte ganz klar das Bild, wie ich erhängt wurde, ich konnte es spüren. Ich habe gespürt, wie es geknackt hat in meinem Nacken. Es war ein ganz unangenehmes Gefühl. Und tatsächlich hat es in dem Moment wirklich in meinem Nacken geklackt. Mhm. Und ich wurde erhängt dafür, dass ich Dinge ausgesprochen habe, die Menschen nicht hören wollten. Und es gab eine Person, die wusste, dass das, was ich sage, eine Wahrheit ist. Eine Wahrheit, nicht die Wahrheit, aber eine Wahrheit, die näher dran war zu dem, wie die Machtverhältnisse waren damals. Ja, also wir kennen viele Filme, wo Menschen einfach getötet werden dafür, weil sie halt etwas aufgedeckt haben. Das passiert heute auch immer noch mit CIA und so weiter, dass da Menschen auf einmal dann scheinbar Selbstmord gemacht haben und nicht mehr da sind, weil die halt Informationen haben, die sollen nicht nach draußen, weil dann bekommen die Mächtigen massiv Schwierigkeiten. Das wissen wir, dass sowas existiert und das gab es früher auch. Und ich war einer dieser Menschen, die das erlebt haben. Und für mich war das für dieses Leben spannend, denn ich hatte damals Schwierigkeiten, meine Wahrheit auszusprechen, auch als Coach manchmal unangenehme Dinge mit Menschen auszusprechen. Ich konnte es machen, ich habe es gemacht. Ah, ich habe gemerkt, es ist immer schwer für mich gewesen. Es war so, ich habe mich nach den Sessions immer so, puh. Und durch dieses Erlebnis ist mir klar geworden, woher das kam. Dann habe ich unglaubliche Nackenschmerzen immer wieder gehabt. Ich hatte so einen steifen Nacken gehabt. So wie auch gerade so in Stresssituationen. Gerade in den Situationen, auch klar, also wenn deine Seele erinnert und dann durch deinen Körper erlebbar macht, dass du erhängt wurdest, also wenn ich jetzt drüber spreche, merke ich auch so, muss ich mal wieder durchatmen, dann ist es klar, dass es in dieses Leben mitwirkt. Wenn wir jetzt hingehen und es schaffen, in so einer Hypnose diese Geschichte zu drehen und uns auch zum Beispiel zu verbinden mit dieser einen Person, die uns so eine Stärke gegeben hat, uns in die Augen geblickt hat in dem Moment, wo wir erhängt wurden, sagen, es gibt ein Leben nach diesem Tod. Und es gibt das, wofür du eingestanden hast, Menschen, die du bewegt hast dafür. Und das war wichtig. Und vielleicht ist die breite Masse in dieser Massenhypnose, dass sie glaubt, dass es falsch war und dich hängen sehen will. Aber es gibt Menschen, die du bewegt hast. Wenn du das in der Hypnose schaffst, für die Menschen als Essenz mitzugeben, dann verändert sich in diesem Leben auch das, dass das frei oder freier wird. Das war für mich in dem Fall so. Also das ist so ein bisschen diese Aufklärung, was ist Therapie, was ist Regression, was ist Seelenrückführung. Und Regression ist eine anerkannte Therapieform. Past Life Regressions ist etwas, was mehr und mehr anerkannt wird. Da würde ich ganz gerne mal vielleicht einen Namen nennen, der vielleicht, wenn euch das interessiert, den ihr recherchieren könnt. Das ist der Brian Weiss, MD. Der hat ein tolles Buch geschrieben. Den deutschen Titel kenne ich nicht. Der englische heißt Many Lives, also viele Leben, Many Masters. Und in diesem Buch beschreibt er viele, viele, viele Sessions, die er mit einer Klientin hatte, wo er eine ganz klassische Hypnose mit ihr gemacht hat, also eine Rückführung gemacht hat, weil sie mit Problemen kam, die sie nicht lösen konnte. Und schon in der ersten oder zweiten Session ist das passiert, dass sie auf einmal, man fragt ja dann immer so, wo bist du denn jetzt, wenn man dann hypnotisiert hat, wo bist du denn jetzt, ja, wo, was siehst du denn gerade, ist es Tag oder Nacht? Und sie war in einem, definitiv nicht diesem Leben, weil es war irgendwie 1600 irgendwas oder so, ja. Und die Menschen haben Kleider getragen, die man heute nicht trägt. Und das war für ihn irgendwie total seltsam, also das kann irgendwie nicht sein, weil er das bisher nicht so erlebt hat. Und dann haben die über Jahre gearbeitet gemeinsam und haben ganz, ganz viele Seelenleben erforscht von ihr. Und was er erlebt hat, ist, dass es nicht eine lineare Anordnung von Seelenleben war von, sie wurde 1576 getötet und
3 Jahre 15, später wieder geboren.
Genau, sondern auf einmal war sie 1900 irgendwas und dann sogar in der Zukunft, in der Vergangenheit. Also es ist wie gesprungen. Mhm. Warum das so ist, kann er nicht erklären. Aber sein Beweis war für ihn, dass er, und er ist ja geschult, wissenschaftlich zu denken, medizinisch zu denken, auch sich in einer Fakultät auf eine bestimmte Art und Weise eben auch immer wieder zu backuppen mit den Informationen. Er hat all diese Notizen gemacht, er hat weitere Bücher auch darüber geschrieben, hat immer wieder erlebt mit Klienten, dass das wie so ein sprunghaftes Verhalten der Seele ist und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass wir menschlich versuchen, das eben linear anzuordnen, das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist aber eben eine Parallelität gibt. Und durch dieses Verändern in einem Seelenleben sich auch in den anderen Seelenleben etwas verändert. Und das ist so spannend. Und vielleicht ist da eine ganz gute Referenz nochmal zu Living Buddha. Woher weiß denn der Karmapa, also der, ich glaube, es war der 16. Karmapa damals, einer der Oberhäupter einer Linie, einer der 4 Linien im Buddhismus, dass er wieder reinkarniert wird? Okay, das weiß man vielleicht aus der Tradition, das kennt man so. Aber wo er reinkarniert wird. Mhm. Und das schreibt er dann in diesem Brief, der dann, glaube ich, in einer Schatulle irgendwie so erst nach seinem Ableben geöffnet werden darf, wo dann ganz klare Hinweise sind über die Landschaft, über den Ort. Namen der Eltern sogar? Wow. Unglaublich. Also das heißt, dieser Mensch muss ja die Fähigkeit haben, sich so verbinden zu können mit, also jenseits von Raum und Zeit eben, dass er diese inneren Bilder bekommt und das weiß. Ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die sagen, das ist Quatsch. Und ich respektiere das und gehe auch für mich selber nicht in Diskussion damit, denn das ist eine Realität. Mhm. Und für denjenigen, der nicht daran glaubt, für den ist das auch so. Ja. Für denjenigen, der glaubt, das Leben ist schlecht, für den erlebt er auch, dass das Leben schlecht ist. Jemand, der erlebt, dass das Leben immer für dich ist und alle Erlebnisse etwas Gutes sind, auch wenn sie sich vielleicht manchmal schmerzhaft anfühlen, der erlebt, dass die Erlebnisse meistens nicht so schmerzhaft sind, weil er die einfach annimmt. Und so ist es für mich auch, wenn wir uns öffnen, diesen Räumen, dass es da etwas gibt, was jenseits unserer 5 Sinneswahrnehmungen ist, was wir mit anderen internen Sinnen wahrnehmen können, mit der Qualität des Herzens, mit unserer Intuition, dann öffnen wir uns Räume und dann passiert diesen Menschen das auch. Und das sind zum Beispiel die Menschen, die bei mir dann überhaupt erstmal in so eine Session kommen, die mit Interesse kommen, vielleicht auch mit einer Skepsis, aber sagen, ich habe gehört, das kann helfen, Entscheidungsblockaden zu lösen, Ängste zu lösen, auch besser zu verstehen, was ist denn der Purpose hier in diesem Leben, warum bin ich denn jetzt hier reinkarniert, denn ich fühle mich irgendwie lost. So, weißt du?
Ja, total. Und das ist genau das, was das in meinen Augen auch so wertvoll macht, ne? Dieses wirklich ganz tiefe, individuelle Verstehen von den Gegebenheiten. Und als ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe, weiß ich noch, da gab es auch ganz viel so übertriebenen, würde ich jetzt sagen, Skeptizismus in dem Sinne, dass ja jeder, der zurückgeführt wird, ist Napoleon oder Kleopatra gewesen, ne? Und dann haben wir immer gesagt, das ist ja psychologisch klar, die Leute wollen was ganz Besonderes sein, aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, nee, die Leute haben oft ganz einfache Leben, ne? Oder auch irgendwie unspektakulär, manchmal vielleicht ein bisschen spektakulärer, oder aber sie haben immer Dinge erlebt, die für sie total Sinn irgendwo ergeben, jetzt in diesem Leben. Also genau. Ist es, finde ich, dieser Vorwurf kann irgendwie nicht gelten. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich da so ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren. Und ich habe so ein bisschen was für die Sendung auch recherchiert, aber nur so 2-3 Zahlen. Ich glaube, zwischen 25% und 35% der ganzen Menschheit glaubt an die Reinkarnation. Das ist ja schon mal interessant, weil das ist überhaupt keine Minderzahl, ne, sondern so ja fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Das ist schon mal eine ordentliche Menge. Ne? Nicht, dass das jetzt unbedingt ein Wahrheitsgehalt daraufhin getroffen werden kann, dass das viele glauben. Aber trotzdem interessant. Und zur akademischen Forschung habe ich auch, das kann ich kurz aufrufen, hier Ian Stevenson und Jim Tucker. Mhm. Und die haben beide Psychiater an der University of Virginia gewesen und die haben über 2500 Fälle weltweit wirklich so genau sie konnten untersucht und da waren absolut spektakuläre Fälle bei. Ja. Unter anderem der Fall von James Leininger hieß der. Das war ein kleiner Junge, der Albträume hatte. So mit 2 Jahren begann das. Und sobald er so besser sprechen konnte, konnte der seinen Namen aus dem früheren Leben, der konnte diesen Flugzeugträger irgendwie gestartet, sein Flugzeug wurde abgeschossen. Der konnte sein Bataillon benennen, die Namen von seinen Kameraden. Und das war zum Glück auch überprüfbar, ne, dass es die auch wirklich gegeben hat. Also wie gesagt, ich will niemanden überzeugen, aber das sind so Fälle, wo man eigentlich denkt, wow, okay, wie soll das möglich sein, ne, wenn es da nicht was gibt?
Die Überzeugung passiert dadurch, dass du es machst. Ja. Also ich kann jeden dazu einladen, sich diesem Raum mal zu öffnen, denn dir kann ja überhaupt nichts passieren. Wenn du nachher denkst, das ist totaler Quatsch, okay, aber ich habe bisher keinen erlebt von diesen vielen Menschen, mit denen ich das gemacht habe, die nicht nachher gesagt haben, wow, das hat einen totalen Bezug zu meinem Leben. Und das ist, glaube ich, entscheidend.
Eine interessante Frage. Klappt es mit jedem, mit dem du es versucht hast? Oder gibt es vielleicht Leute, wo der innere Zweifler doch so stark ist, die dann irgendwie eine Blockade aufbauen oder Leute, die einfach gar nicht hypnotisierbar sind? Wie ist deine Erfahrung damit?
Das ist eine sehr gute Frage, denn ich habe Hypnose klassisch gelernt und Hypnotherapie und habe gelernt, wie man das macht, nämlich diese zeitliche Anordnung. Das nennt man dann auch Timeline-Arbeit, Zeitlinienarbeit, wo man eben jemanden rückführt, entweder innerlich oder sogar körperlich, dass er im Raum steht und zurückgeführt wird in diesem Raum. Und mit jedem Schritt wird er jünger und dann landet er in bestimmten Situationen. Und dann lernst du in der Hypnose das auch zu machen. Und da lernst du, dass du jemanden erstmal in einer Induktionsphase erstmal die Treppe runterlaufen gehst, dann kommt er in den Raum, dann betritt er den Raum des Unterbewusstseins, dann nochmal Treppe runter, dann immer tiefer, 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 bis er in diesem entspannten Zustand ist und bis er fast kaum noch irgendwie eine Körperspannung hat und fast schon sabbert. Also es ist übertrieben, aber so. Und das ist ein bestimmter Prozess, der braucht auch eine gewisse Zeit sozusagen in der Therapie. Aber seit einem Jahr, das ist so ein bisschen Nähkästchen, aus dem Nähkästchen jetzt plaudern, ist bei mir was ganz Interessantes passiert. In so Coaching-Sessions ist das wie, du packst mich mit jemandem in den Raum. Ich bitte ihn, schließ bitte deine Augen, atme dreimal tief durch, lass deinen Bauch los und dann stell dir vor, dass hinter dir ein Magnet auftaucht und derjenige ist, bam, so dort. Das braucht keine 2-3 Minuten und der ist dort und dann ist er nicht in diesem Zustand von ich bin in einem Raum und redet so, sondern er redet relativ normal, ruhig, relativ unemotional, aber auch Emotionen sind teilweise noch da und sagt zum Beispiel, oh, es ist ganz heiß hier und fängt an, es war ein Erlebnis mir, und fängt an, seine Jacke auszuziehen. Es ist total heiß. Boah, mir ist so heiß. Es hat sich nichts verändert. Die Sonne hat nicht durchs Fenster reingeschienen auf einmal, oder die Heizung hat irgendwie nichts. Welches Jahr ist es? 1765. Aber so oft aus der Pistole geschossen. Was siehst du? Ein Haus vor mir. Was hältst du in den Händen? Ein Revolver. Und man hat schon gemerkt, dass wie innerlich so, das ist komisch, aber diese völlige Hingabe war da und dieses völlige Vertrauen. Und als das erste Mal passiert ist, dachte ich mir, oh ja, spannend, das ist jetzt irgendwie so ein besonderer Fall, dass da jemand so sehr im Vertrauen ist. Dann ist das zweite Mal passiert, dass jemand gesagt hat, es ist 1730. Wie alt bist du? Ich bin zwischen 28 und 32. Aber so ganz klar, was siehst du? Ich bin in der Stadt, ich werde gerade vertrieben, da ist eine Frau, die hat mich geliebt, ich war mein Geschäftspartner, dann war eine nächste Szene und der hat zum Beispiel eine Zeitspanne beschrieben, das war für mich neu. Dann diese, also was diese beiden Beispiele, und ich habe unzählige davon, aber wir haben nicht so viel Zeit, diese Beispiele so für mich gezeigt haben, ist diese Klarheit, mit der diese Bilder für die Menschen auftauchen, diese Informationen, die kommen von Zahlen, von Namen. Jemand hat mal beschrieben, dass er auf einem, dass er von etwas getroffen wird und er hatte Erstickungsängste, er hat wirklich das Gefühl, er kann nicht atmen. Ich sage, was siehst du? Hier ist überall Wasser. Dann geh nochmal zurück, dann wird zeitlich wie nochmal zurückgespult. Und dann sage ich, ich bin auf einem Boot. Es ist Zweiter Weltkrieg. Zweiter oder Erster Weltkrieg, weiß ich gar nicht mehr genau. Er wurde von etwas getroffen von oben. Ah, wir werden angegriffen. Also setzt sich Stück für Stück zusammen. Und dann ist er ins Wasser und ist dort ertrunken. Ja, was hatte das mit dem zu tun, woran wir gearbeitet hatten? Naja, dass er immer wieder in Erstickungszustände gekommen ist, wie ihm die Luft weggeblieben ist. Das ist so faszinierend. Es ist für mich niemals so gewesen, dass irgendjemand nicht zurückgekommen ist, also nicht in die Vergangenheit gekommen ist. Es ist, wenn nur der Widerstand vorher von, was könnte mir da begegnen? Und ich respektiere immer, wenn jemand sagt, ich bin jetzt noch nicht bereit dazu, dahin zu gehen. Aber ich habe es zumindest in meiner Arbeit nie erlebt, dass jemand mittendrin gesagt, ah nee, jetzt höre ich irgendwie auf. Mhm. Sondern es ist eher spannend, das zu erleben. Es ist wirklich wie, als würde man ihn aus dem jetzigen Leben rausnehmen, tack, in das andere Leben rein. Und du kannst ihn da gar nicht rausholen. Er ist da mittendrin. Das wäre wie, wenn jetzt jemand hingehen würde, würde ich aus dem Podcast rausnehmen. Dann, um Gottes Willen, nein, ich möchte diesen Podcast jetzt weiterführen.
Und es ist spannend, weil man ja auch wirklich, man kann jetzt unmöglich innerhalb von, weiß ich nicht, 2-3 Stunden Session irgendwie so wirklich ganze Leben Tag für Tag abspulen. Aber es ist ja irgendwie so, dass, ich weiß nicht, durch den Hypnotiseur, Hypnotiseurin oder auch einfach aufgrund einer höheren Intelligenz, dass man eben bestimmte Points gezeigt bekommt, ne, bestimmte Ausschnitte, die eine Relevanz haben, ne, die ganz besonders wichtig auch irgendwie sind. Ja. Also das finde ich auch nochmal spannend, ne, dass das eben nicht so random ist. Hier Buchhalter 1785, ja, ich habe den ganzen Tag da Rechnungen geschrieben und super lame irgendwie, ne, sondern es sind dann auch Ereignisse, die eben eine Relevanz für das Hier und Jetzt haben. Wobei es ja nur das Hier und Jetzt gibt, aber lassen wir mal diese Chronologie jetzt zu irgendwie. Genau, dass eben diese Verbindungsschnüre, die dann über Leben hinweg existieren, eben dann aufgegriffen werden, gezeigt werden. Das ist also Kausalität quasi, ne? Also das ist jetzt so, weil das vielleicht damals so gewesen sein könnte.
Genau, und es ist ja nicht so, dass es nicht Erinnerungen gibt und Projektionen in Zukunft. Die gibt es ja, die existiert ja für uns in unserer menschlichen Erfahrung. Das ist genau. Ja nicht, dass man das negiert genau. Und jetzt sagt so, es ist nicht existent oder die anderen Menschen sind nicht existent oder sowas, sondern natürlich haben wir diese menschliche Erfahrung. Mhm. Aber parallel zu dieser menschlichen Erfahrung gibt es eben auch noch so viele andere Dinge. Wenn wir diesen Raum dieser Past Life Regression Sessions betreten, dann betreten wir eigentlich auch den Raum von Channeling, also Kanalisierung von Informationen von anderen Wesen, von Aliens, von anderen Gruppierungen, aber auch Informationen von Verstorbenen. Auch das habe ich erlebt, dass jemand einen großen Schmerz hatte in seinem Leben, weil der Vater gegangen ist und früh gestorben ist. Und ich konnte ihr helfen, dass sie den Vater channelt. Also channeled bedeutet im Prinzip, die Information sich verbindet. Also man muss sich immer annähern an dieses Being, an diese Wesenheit und dann Fragen stellen kann. Und dann verändern sich Stimme. Also jemand, der vorher so spricht, spricht auf einmal so. Da geht die Stimme tief. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für eine weitere Geschichte.
Erzähl eine Geschichte und dann würde ich auch so ein bisschen versuchen, den Bogen zu spannen. Aber okay. Es ist super spannend. Ich sehe, wir könnten locker eine Stunde anschließen. Aber bitte bring noch ein schönes.
Also eine Spiel. Geschichte ist deswegen spannend, weil sie so ein bisschen diesen Raum dieser klassischen Past Life Regressions von ich gehe in ein anderes Seelenleben erklärt. Das ist eine Klientin, die vom Namen nicht genannt werden wollte, aber bereit ist, dass ich das teile. Die kam mit mir, die hatte starke emotionale Reaktionen in Konflikten. Die hat ganz viel rot gesehen, wenn irgendwas war. Die hat sich oft angegriffen gefühlt vom Partner oder von den Eltern und hat rebelliert, ja, und hat damit auch erlebt im Nachhinein, dass sie damit ganz schön viel Schaden für sich auch angerichtet hat. Vor allem ist sie aber dann gekommen, weil sie gesagt hat, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich habe das Gefühl, wie so einen dunklen Schatten an mir zu haben. Es ist so, das gehört nicht zu mir. Es ist auch in diesen Konflikten, ich habe das Gefühl, das bin nicht ich. Dieser Stress, das ist irgendwie nicht meiner. Sie konnte das aber nicht einordnen. Und wir hatten so ein paar Anhaltspunkte, weil es gab eine Großmutter, die einen Suizid gemacht hat. Wir hatten andere Erlebnisse. Sie wusste, dass sie das früher als Kind ganz, ganz schwierig fand, darüber zu sprechen. Und dann sind wir in diesen Raum eingetreten, wo sie in diesem leeren Raum war und dann schauen konnte, was ist dort. Und sie hat gesehen, da sind überall Schatten. Und da sind irgendwie Flecken und es ist unangenehm. Und sie hat das Gefühl, sie ist hier nicht richtig und sie will nach Hause, aber sie weiß nicht wie. Und ich habe sie gefragt, ob sie das ist. Und sie sagt, nein, das bin nicht ich. Und ob sie auf der Erde ist, nein, sie ist nicht auf der Erde. Okay. Sie ist also in irgendeinem Raum, der jenseits von dieser menschlichen Erfahrung ist. Und sie weiß aber nicht, wie sie nach Hause kommt. Sie weiß, dass das Zuhause ist, wie Licht und hell ist, aber sie weiß nicht, wie dahin. Und sie war verzweifelt. Ihre Stimme war ziemlich so wie so piepsig irgendwie und verzweifelt. Ich habe auch gestern mit ihr gesprochen, habe gesagt, darf ich das teilen? Sie hat gesagt, wenn du heute mich fragst, wie diese Stimme war, ich spüre das immer noch im Hals. Ich kann immer noch genau das beschreiben. Diese Erinnerung war noch da. Wir haben dann erlebt, dass sie die Großmutter geworden ist, die einen Suizid gemacht hat, beziehungsweise die gechannelt hat und erlebt hat, sie will nach Hause, sie weiß aber nicht wie. Und sie hat gesagt, ich bin wie zwischen den Welten. Und da sind ganz viele Welten und ich weiß nicht wohin. Sie war lost. Und hat beschrieben, da unten ist meine kleine, ich nenne sie jetzt mal Tanja, das war die Klientin, die ist 2 Jahre alt und ich würde gerne eine Verbindung zu ihr herstellen. Kann man von der Sicht der Großmutter verstehen, aber jetzt so als 2-Jährige, die da unten ist und da würde die Großmutter die Verbindung herstellen, die gerade lost ist, kann sich nicht so cool anfühlen, oder? Und okay, dann haben wir diesen Ort verlassen, weil dann kann man fragen, gibt es da noch mehr zu lernen? Erstmal nicht. Dann ist in die Situation gegangen, dann war sie auf einmal im Licht. Und da war sie sozusagen die Tanja, also die dann zur Tanja irgendwann mal wurde. Und in diesem Licht war sie an der Quelle. Und sie konnte an der Quelle erleben, wie all ihre Aufgabe war, einfach nur Licht zu verteilen. Das Problem war für mich nur, sie wollte da nicht mehr weg. Dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Das kannte ich schon aus anderen Sessions. Ich habe gefragt so, was deine Aufgabe ist, ja, das Licht zu verteilen. Und was, wenn du wüsstest, wie du immer wieder an diesen Ort zurückkehren kannst. Wärst du dann einverstanden, auf die Erde zu kommen? Ja, okay. Und dann gab es dort jemanden, eine Instanz, den sie, ich glaube, A genannt hat oder irgendwas mit A. Der hatte nämlich keinen Namen, weil er auch gesagt hat, für euch Menschen ist Namen immer wichtig, für uns hier ist es nicht wichtig. Der ihr gezeigt hat, wie sie sich immer mit diesem Licht verbinden konnte. Das war so eine Schale bilden, das Licht einladen und so weiter. Dann ist sie geboren worden, sie hat sich im Mutterleib erlebt, sie hat sich erlebt, wie sie 2-3 Jahre alt war und wie sie sich lost und alleine gefühlt hat und auch der Vater sich alleine gefühlt hat. Und dann habe ich begriffen, jetzt ist sie auf der anderen Seite der Perspektive, wo die Großmutter da war und versucht hat, eine Verbindung herzustellen. Und dann ist mir so langsam gedämmert, das war nur eine Vorannahme, dass vielleicht die Großmutter immer wieder über ihr Leben hin, sie ist also jetzt fast 30, versucht hat, eine Verbindung herzustellen, denn sie wusste irgendwie, dieser Mensch kann ihr helfen, ins Licht zurückzuführen. Deswegen musste sie also erleben, wie das ist, das Licht immer wieder aufzurufen. Und hat dann in dem Moment, habe ich sie gebeten, okay, erinnere dich daran, wie das ist, das Licht zu empfangen, dich mit der Quelle zu verbinden. Das hat sie tatsächlich dann innerlich gemacht, da war kurz Stille. Dann fühlte sich in der Situation, also in dieser Erinnerung, in diesem 2-jährigen Sein, wieder wohl. Und dann hat sie ganz klar sagen können, da ist die Großmutter, die weiß nicht wohin. Also sie war jetzt eben in ihrer Perspektive und hat erlebt, die weiß nicht wohin. Aber die will ins Licht. Ist ja wunderbar. Kannst du ihr zeigen, wie das geht? Ja, war ganz klar. Ganz klar für sie, sie weiß, wie das geht. Willst du das machen? Ja. Und dann ist Folgendes passiert. Es war 2-3 Minuten lang Stille. Ihre Augen haben geflimmert. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass ein innerer Prozess gerade abläuft. ihr Puls ist zwischendrin hochgegangen, sie hat ganz viel Farbe im Gesicht bekommen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ist das ruhig geworden, Nervensystem war wieder normalisiert. Da habe ich gefragt, was passiert. Und hat sie ganz zuckersüß gesagt, ich habe gerade die Großmutter ins Licht zurückgeführt, die ist jetzt an der Quelle, die ist jetzt zu Hause. Wie geht's dir? Super. Dann habe ich sie langsam wieder zurückgeholt, habe ihr das alles erzählt und sie war so, wow. Weil sie erlebt hat, dieser Schatten, dieses Nicht-Sie-Sein, war dieser Stress, weil sie immer wieder in Kontakt gekommen ist mit der Großmutter, die nämlich auch in der Session dann die Information gegeben hat, sie will eigentlich, sie hat es so bereut, dass sie es gemacht hat. Denn sie hat den ganzen Kontakt verloren zu den Kindern, zu dem Vater, zu der Mutter und so weiter, zu ihrem Mann. Und die Frage war auch, warum hat sie das getan? All die Informationen kamen. Warum hat sie überhaupt Suizid gemacht? Überlegt mal, was das bedeutet, was das für ein Verständnis geben kann, auch für die Familie zu verstehen, warum sie das getan hat. Das gibt oft einen ganz, ganz starken Frieden für den Menschen, weil endlich so ein, ah, ich verstehe es, ich kann es verstehen, ich kann dieses Leid verstehen. Das meinte ich vorhin mit dem Mitgefühl. Ja. Und das war so eine wertvolle Erfahrung, weil es war auf der einen Seite eine Rückführung in eine zweijährige Erfahrung aus diesem Leben, aber auch in einen anderen Menschen oder in eine andere Seele. Und das ist diese, wenn das sich das aufweicht, wenn das nicht eine Seelenrückführung ist, sondern wie ein Channeling, wo wir Informationen bekommen können. Und das ist für mich unglaublich faszinierend, gerade dieses Thema wie Seelenrückführung dann eben nicht nur Seelenrückführung ist, sondern eigentlich wir uns immer verbinden können mit anderen Informationen. Und da kommen wir eigentlich so hin, auch in die Arbeit, die du und ich machen, nämlich, dass alles, wo wir gerade stehen in unserem Leben, wir immer die Möglichkeit haben, durch eine Entscheidung, die wir treffen, die vielleicht notwendig ist, dass wir bestimmte Informationen vorher bekommen, um diese Entscheidung sinnvoll nach unserem Purpose getrieben treffen können. Mhm. Wenn wir das tun, dass wir dann auch in Potenziale eintreten können. Und Potenziale eintreten heißt nicht nur, ja, es ist schön, dass da ein Potenzial ist, sondern dass wir dieses Potenzial auch wirklich leben. Mhm. Und wenn das Potenzial leben bedeutet für Sie, für die Klientin Tanja, bedeutet zum Beispiel, anderen Menschen zu helfen, sich immer wieder daran zu erinnern, was das Licht ist, dann ist das eine so kraftvolle und wertvolle Aufgabe, die sie tatsächlich seit einem Jahr mehr und mehr auch in ihre Arbeit einfließen lässt, durch dieses Erlebnis, eine bessere Verbindung hat zu ihren Guides. Sie sagt, sie kann mit ihren Engeln sprechen, die ihr manchmal auch ganz klar sagen, hey, was du gerade denkst, ist ein Umweg. Bleib klar, bleib ehrlich. Und diese Verbindung ist, wenn die einmal hergestellt ist, kannst du die nicht mehr nehmen. Und das finde ich, da bin ich sehr dankbar, dass ich momentan immer wieder diese Erlebnisse habe und Menschen in diese Erfahrung führen kann, weil ich da auch das Gefühl habe, dass ich ja tatsächlich endlich einem Purpose folge, wo ich spüre, dass das wert ist, auch wenn da Widerstände sind, wo man früher mal verärgert wurde, beispielsweise. So, das irgendwie, also als ein Teil meiner Arbeit.
Absolut, ja. Eine spannende Zeit, in der wir leben. Ich traue mich gar nicht, die letzte Frage zu stellen, weil die auch ein bisschen größer ist. Da müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwie ob man da überhaupt zu einer befriedigenden Antwort kommen kann oder ob wir da noch mal eine Sendung anhängen müssen. Aber wenn wir das verinnerlicht haben, wenn wir das zulassen, dass es diese früheren Leben gab, dass vielleicht Zeit und Raum auch nur eine Illusion ist und dass es dann einen ganz anderen Zustand gibt, in dem alles eins, alles synchron ist, alles auch von Liebe durchdrungen ist. Was bedeutet das für unser Leben? Was macht es mit dir, wenn du das zulässt, wenn du das verinnerlicht hast? Was verändert das zu einem rein materialistischen Weltbild?
Für mich persönlich bedeutet das ein ganz starkes Urvertrauen zu wissen, dass ich hänge mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster für den einen oder anderen, aber ich möchte das gerne sagen und so ausdrücken. Ich für mich erlebe, dass ich die Quelle bin und dass ich Gott bin, dass ich das Universum bin, aber nicht in einer Überheblichkeit, mich zu überheben über die anderen, sondern das Gleiche zu sagen, du bist es, der gerade zuhört, Und du, Tobias, der gerade hostet, bist das auch. Und gleichzeitig sind wir aber der, der erlebt, das, was wir erschaffen haben, also was ich als Schöpfer, als Universum, als Unity, als All-Eins-Sein erschaffen habe, erfahre ich jetzt durch mein eigenes menschliches Erleben und auch durch die Erfahrung der Trennung. Denn ohne die Trennung kann ich nicht erleben, wie das ist, der Täter zu sein und das Opfer zu sein.
Ja.
Und wenn ich in einem Seelenleben erlebe, das Opfer zu sein und im anderen Leben erlebe, wie ich der Henker bin, beispielsweise, dann schafft das für mich in diesem Leben, wenn ich beide Seelenleben erleben würde, Mitgefühl für alles, was ist. Auch für denjenigen, der auf den Parkplatz fährt und von McDonald's sein Essen hat und das einfach so aus dem Fenster rauswirft und wegfährt. Und ich dann vielleicht derjenige bin, der sagt, okay, Sie wissen nicht, wie Sie es anders tun sollen, noch nicht. Und ich werde deswegen aber den Müll nicht liegen lassen, weil da sind Vögel, die vielleicht auch dort in diesem Lebensraum leben und schmeiße es einfach weg. In der Zeit kann ich ja gerade das Vorgespräch mit Tobias führen. Zum Beispiel, was breche ich mir aus der Krone, wenn ich das jetzt tue? Früher hätte ich vielleicht gesagt, wie kann der nur so ein Idiot? Vielleicht wäre ich sogar hingegangen und hätte an die Scheibe geklopft und hätte gesagt, hey, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Das ist das, was es für mich schafft, dass ich, auch wenn ich selber immer wieder diese Erlebnisse habe, in unzählige andere Seelenleben einzutreten, hier zu spüren, wie all diese Seelenleben wie hier zusammenkommen, weshalb ich heute Musik mache, verschiedene Instrumente lernen möchte und auch bestimmte Instrumente. Ich möchte gerade zum Beispiel das Duduk lernen, das armenische Duduk, eine Flöte, unheimlich schwierig zu spielen. Aber immer, wenn ich das höre, oh, mein Körper bebt und irgendwann mal werde ich nach Armenien reisen und werde wissen, warum diese Verbindung für mich so stark ist oder warum ich so eine starke Verbindung zum Meer habe. Warum ich Verbindungen spüre, wenn ich einen Film wie Troja gucke. Heroische Filme sind für mich unglaublich stark und bringen mich in ein Erleben, auch emotional, wo ich schreien könnte, wo ich weinen könnte und auch das tue. Mhm. Und dann früher das nicht verstanden habe, warum das jetzt so ist und heute verstehe, ja klar, wenn ich doch so unzählige, zählige andere Leben schon erlebt habe und auch in andere Leben eintreten kann und diese Verbindung fühlen kann, mich hineinversetzen kann, wie das wäre, ein Krieger zu sein, erleben kann, wie das ist, ein Krieger zu sein und zu fallen und vielleicht andere anzuführen in den Krieg oder andere zu lehren, wie es heißt, aus der Liebe heraus zu agieren. Wenn ich erlebe, dass ich in der letzten Session erlebt habe, wie es ist, alles zu sein, ich war alles, Tobias. Ich habe gefühlt, wie ich die Energie war, wie ich der Strom der Energie war. Ich wollte alle meine Öffnungen öffnen, alle meine Poren öffnen, um diesen Strom noch mehr durch mich durchfließen zu lassen. Dann kann ich doch nicht anders, als durch diese Welt gehen und diese Welt einfach als wundervolle Kreation erleben, dass ich denke, wie in aller Welt kann denn eine Pflanze so wundervoll riechen, so bunt, so was auch immer, in dieser Vielfalt und immer wieder auftauchen in der gleichen Form. Und es gibt so viele andere. Das ist für mich die Magie, die dahinter steht. Mhm. Und das ist das, was mir eigentlich nur klar macht, dass alle, die sagen, na, da gibt's nichts Höheres, es bisher noch nicht erlebt haben, aber es deswegen nicht heißt, dass es nicht so ist. Aber für sie ist es erlebbar, weil das ist die Realität, die sie jetzt gerade erfahren dürfen, um dann vielleicht irgendwann zu erfahren, durch einen Schicksalsschlag oder durch ein anderes Seelenleben, es gibt das doch und das sind unsere Entwicklungsschritte. Ich weiß nicht, ob das das beantwortet.
Du hast das toll in der Kürze der Zeit zusammengefasst. Ja, absolut. Also eine Wertschätzung, eine ganz tiefgehende Wertschätzung für dieses kosmische Spiel, was wir irgendwie alle spielen und so eine Lust auch daran, irgendwie teilzunehmen und mitzumachen und dieses, ja, tiefe Vertrauen, dass es eben nicht nach dem Tod endet, sondern dass der Tod ein Übergang ist in was Neues und dass wir das wieder dann mitnehmen und es geht immer weiter und wir sind alle Teil davon. Das, ja, hast du toll gesagt. Leider können wir das an der Stelle nicht mehr weiterführen, vielleicht ein anderes Mal, das hoffe ich sehr, aber sag uns bitte noch, Wenn die Leute neugierig auf Regression Sessions sind, auf deine Arbeit generell, sag uns bitte noch, wo man dazu was finden kann.
Sehr gerne. Also du findest mich über meinen Instagram-Account, der sicherlich in den Shownotes vielleicht mit verlinkt werden könnte. Finde ich das sehr toll, weil der ist zu lang, um den auszusprechen. Aber du findest mich auch über benjaminkurz mit tz.de auf meiner Webseite. Und /regression führt dich dann zu den Regression Sessions. Der einfachste Weg ist einfach, egal wo du auf meiner Webseite bist oder auch bei Instagram, du kannst immer bei mir einen kostenlosen 30-minütigen Wake-up-Call, so nenne ich den, buchen. Das ist sozusagen mein Initial-Call, das Einführungsgespräch, um einfach mal in Kontakt mit mir zu gehen. Und wenn du anschließend an diese Podcast-Folge irgendeine Frage zu dem Thema hast, dann freue ich mich sehr, mit dir in Verbindung darüber zu gehen, mich mit dir auszutauschen. Und wenn du dann das Gefühl hast, du würdest gerne sowas ausprobieren, weil du entweder neugierig bist oder wirklich ein Thema hast, was dich sehr bewegt, oder du herausfinden willst, was vielleicht dein tieferer Grund ist, hier zu sein, der Lebenssinn, dann können wir eine Regression-Session ausmachen, wo wir dann eben schauen, was es da zu erforschen gibt. Und das Ganze nenne ich Wake-up-Call, weil ich glaube, dass wir die meiste Zeit schlafen und dass wir langsam anfangen aufzuwachen. Und dieses Aufwachen ist so ja Teil meiner Lebensaufgabe, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, auch für diesen Podcast, weil ich finde, dass du ganz spannende Themen und auch ein breit gefächertes Spektrum hast an Themen, die Menschen von verschiedenen Aspekten heraus helfen, aufzuwachen und die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Ja, ganz lieben Dank für die freundlichen Worte. Der Podcast kann natürlich nur so wirken, weil tolle Gäste wie du dabei sind, die ganz viel Spannendes zu erzählen haben. Und ja, ich hoffe auch, dass wir ein kleiner Wecker vielleicht zum erweiterten Aufwachen von euch allen da draußen ein kleines Stück weit beigetragen haben. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Episode wieder einschaltet. Und bleibt nichts mehr, außer euch eine wunderbare Restwoche zu wünschen. Und bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Mach's gut, Benjamin. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.